Also es ist schon so, dass die Wirkung relativ stabil bei 3 Monaten liegt. Komischerweise jetzt so auch über die 3 Indikationen oder Hauptindikationen, die ich auch genannt hatte, hinweg. Bei der Blase ist es ein bisschen anders zum Beispiel, da wirkt es oft deutlich länger. Ist es wirklich teilweise so, dass die Patienten irgendwie so wie mit der Uhr gestellt, so eine Woche vor, bevor sie dann nach 3 Monaten wiederkommen, merken, jetzt wird es wieder schlechter.
Das war Dr. Axel Schramm von der Neuropraxis Fürth. Mit ihm werde ich heute über den Einsatz von Botulinumtoxin bei Bewegungsstörungen sprechen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge des Nervennahrung-Podcasts, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Tobias Ruck, dem Direktor der Klinik für Neurologie am Klinikum Bergmannsheil der Ruhr-Universität Bochum, moderiere ich diesen Podcast zu aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Vom letalen Gift zu einem extrem vielseitigen Therapeutikum der klinischen Neurologie. Botulinumtoxin ist aus der Behandlung einer Vielzahl neurologischer Erkrankungen nicht mehr wegzudenken. Bei Dystonien ist es Mittel der Wahl, aber auch bei chronischen Schmerzsyndromen oder der Behandlung von Spastik hat es einen ganz festen Platz im therapeutischen Arsenal der Neurologie. Axel Schramm beschäftigt sich schon seit seiner Studenten- und Assistentenzeit an der Uniklinik Würzburg mit Bewegungsstörungen und dem Einsatz von Botulinumtoxin. Er war lange Jahre als Oberarzt und Leiter der klinischen Neurophysiologie und Leiter der Spezialambulanz für Dystonien und Botulinumtoxintherapie am Universitätsklinikum Erlangen tätig, bevor er dann 2016 sich mit einer Eigenpraxis in Fürth niedergelassen hat. Und auch hier liegen seine Schwerpunkte und seine große Expertise in der Behandlung von Bewegungsstörungen mit Botulinumtoxin. Axel und ich kennen uns schon viele Jahre aus gemeinsamen Zeiten in Würzburg, später auch in Erlangen. Und wenn ich irgendeine Frage zum Thema Botox habe, ist er sicherlich der erste Experte, der mir dazu einfällt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich ihn heute für dieses interessante Thema als Gesprächspartner gewinnen konnte. Ja, hallo Axel, herzlich willkommen im Podcast Nervennahrung. Sehr schön, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns mal wieder sehen und hören. Und herzlich willkommen auch an alle Zuhörer, die da hoffentlich zahlreich an der Leitung sind.
Na, geht mir genauso. Finde ich auch total schön, dass wir uns auf die Art und Weise nochmal treffen und dass wir uns heute auch über Botulinumtoxin, die Indikation, unterhalten können. Und ich meine, wenn man so die Literatur beobachtet, fragt man sich, gibt es überhaupt noch irgendeine neurologische Erkrankung, bei der man nicht mehr mit Botox behandelt?
Sehr, sehr gute Frage. Da würde ich mal brandaktuell antworten, weil es wirklich spannend ist. Ich muss jetzt kurz mal ausschweifen, weil ich es so cool fand. Ich war gerade beim Toxins-Kongress in Madrid und da war ein Neuropathologe aus Houston da und der macht wirklich sensationelle Forschung zu Nervenzellen in Tumoren und hat jetzt ganz brandneu herausgefunden, dass also quasi Nervenzellen nicht nur dieses Netzwerk bilden in einem Tumor und ganz wichtig sind für die Homöostase in dem Tumor, sondern dass insbesondere für die Metastasierung irgendwie das Reinschießen von Mitochondrien aus Nervenzellen in diese Tumorzellen wichtig ist. Also das ist auch, die werden quasi energetisch aufgeladen. Und es konnte ja schon gezeigt werden beim Prostatakarzinom und beim Magenkarzinom, dass also Botox tatsächlich gegen Tumoren helfen kann. Und das ist sicherlich ein total spannender neuer Ansatz. Also es wurde jetzt gerade in Nature publiziert, auch gerade 2025 ganz frisch. Und ich glaube, da werden wir noch einiges hören und wer weiß, also vielleicht ist es auch noch Tumortherapie demnächst in der Anwendung. Ansonsten klar, wir haben die Bewegungsstörung, wir haben jetzt wahrscheinlich neu demnächst auf dem Schirm auch neuropathischer Schmerz, also über Migräne hinaus, auch so Trigeminusneuralgie, solche Sachen. Es kommt immer wieder was Neues dazu.
Also extrem vielseitig eigentlich, aber trotz allem, lass uns mal konzentrieren auf die Erkrankung, wo nachweislich ganz klarer Mehrwert dabei ist. Was würdest du so auf die ersten 3 oder 4 Plätze setzen, wenn es um Botulinumtoxin geht?
Ja, es ist, also man kann es eigentlich, also wenn man so jemand ist wie ich, der so ein bisschen Helfersyndrom hat und deswegen auch Arzt geworden ist, kann man ja eigentlich aus der Patientendankbarkeit relativ gut ablesen, wo der Impact einfach am größten ist. Und da ist ganz klar Bewegungsstörung ganz klassisch, also bei der zervikalen Dystonie ein erheblicher Impact beim Blepharospasmus, Spasmus hemifacialis manchmal oft noch ein bisschen schwieriger und bei der Spastik. Ich sage mal beim Blepharospasmus, also es gibt Patienten, die sind funktionell blind. Also das hat schon was Jesusartiges. Die Reaktion ist auch entsprechend, wenn die hinterher wieder kommen und nach der Behandlung erstmals wieder draußen spazieren gehen können. Bei einer zervikalen Dystonie, es gibt so junge Patienten, die oft auch so einen ausgeprägten Kopftremor mit dabei haben. Wenn man sich vorstellt, diese soziale Stigmatisierung, wenn die in der Besprechung sitzen als Manager und wackeln die ganze Zeit mit dem Kopf, da würde jeder sagen, 30 IQ-Punkte abziehen, weil das sieht irgendwie nach behindert aus. Und wenn der Kopf dann wieder ruhig ist, ist es unglaublich. Und bei der Spastik ist es gar nicht mal so, finde ich, die funktionelle Verbesserung, weil halt einfach diese zentrale Parese da ist. Aber was krass ist, ist also so bei, wirklich eigentlich eher so bei klassischer Beugespastik mit ausgeprägten Schmerzen und sowas. Also, dass man quasi den pflegenden Angehörigen dann die Pflege erleichtern kann, dass die wieder ihren Patienten schmerzfrei pflegen können, dass der Patient selber keine Schmerzen hat. Also da wurde ich schon abgebusselt von Patienten und so, die so glücklich waren darüber. Und das sind so die drei Hauptindikationen, wohingegen ich heute einen Patienten mit Schreibkrampf hatte, was ich immer noch zum Beispiel eine ganz schwierige Geschichte finde, da wirklich funktionell so ein richtig ganz klassisches, klares Benefit dann hinzubekommen. Also die Top 3 stehen auch von den Patienten her.
Ich glaube, du bist, wenn ich mich recht erinnere, auch über die Dystonie zum Botoxen gekommen. Ne? Das war, glaube ich, so die erste auch Indikation in Würzburg, ne? die dann kam. Ich frage jetzt mal ganz platt, wie macht man das? Also wie geht man vor, wenn man so einen Dystonie-Patienten vor sich hat? Wie berechnet man die Dosen? Wie wählt man die Muskeln aus? Wie gehst du da strategisch ran?
Also ich meine, der prinzipielle Unterschied, ich habe immer meine vaskulären Kollegen ein bisschen gebasht, ne? Schlaganfallbehandlung ist easy, man muss nur aussuchen, ASS oder Antikoagulation und dann Statin dazu geben und das war's dann irgendwie so von der Therapie. Und beim Botulinumtoxin ist es ja nicht so, dass man irgendwie nur das Toxin irgendwo hinspritzt, sondern man muss eben rausfinden, was sind die entscheidenden Muskeln. Und das ist wirklich so eine Art Detektivspiel, was sich quasi aus Informationen zusammensetzt, die man einerseits aus der klinischen Bewegungsanalyse quasi rauskriegt. Wie steht der Kopf? Wie steht der Arm? Und so weiter. Und dann aber auch sich Zusatzinformationen natürlich noch dazu holt, also über die Muskelsonographie sehen kann, gibt's Asymmetrien in der Muskulatur. Und wo wir fast schon ein bisschen, ja, ich das in meiner Praxis ein bisschen hochhalte, ist so und vielleicht auch echt weltweit führend, ist, dass wir wirklich unter Sonographiekontrolle dann so ein EMG-Mapping machen. Also das heißt, ich horche dann wirklich ganzen Nackenmuskeln zum Beispiel durch und habe damit wirklich sehr gute Erfolge, weil man dann wirklich genau sagen kann, der Muskel ist beteiligt und der andere ist eben nicht beteiligt. Und früher galt immer so der Kopftremor als quasi, wo man dann mit Botulinumtoxin die Waffen gestreckt hat und oft auch eine tiefe Hirnstimulation gemacht hat. Und wenn man das mit diesem Mapping jetzt macht, kann man das wirklich gut unter Kontrolle bringen. Also es ist relativ komplex und je mehr Informationen man aus den drei genannten Bereichen zusammenfasst und dann bündelt, kann man dann rausfinden, welche Muskeln man dann behandelt. Und in der Dosis eben entsprechend auch, je nach klinischem Befund, Aktivität, Muskeltrophik, passt man die Dosis an. Und natürlich ist es immer so, dass eine Behandlung immer erstmal, man fängt mit einer Behandlung an und im Rahmen der Folgebehandlungen perfektioniert man und verfeinert man natürlich das Injektionsschema und probiert noch weitere Dinge aus. Also es ist einfach ein ongoing process, der halt dann über mehrere Injektionszyklen nachläuft.
Klingt aber schon so, als wäre da eine wahnsinnig ja, große klinische Erfahrung notwendig und aber auch eine Erfahrung, wie tatsächlich Muskeln arbeiten und ziehen, ne, in so einem Kontext der Dystonie. Ne? Man muss, glaube ich, viele gesehen haben, um zu wissen, was man dann sinnvoll lahmlegen kann, was nicht. Ne?
Das ist ja, ich sag mal, warum bin ich Neurologe geworden? Weil ich finde diese topologische Diagnostik, dieser klinische Untersuchungsbefund, dass man mit einem Reflexhämmerchen noch rauskriegen kann, was hat der Patient für eine Diagnose, was muss ich machen? Und in der Bewegungsanalyse bei den Bewegungsstörungen, Spastik, Dystonie ist es genauso. Also das verfeinert eigentlich nochmal so dieses Detektivspiel, dass man irgendwie genau gucken muss, die funktionelle Anatomie gut kennen muss und dann sich überlegt, wie kommt jetzt dieses Bewegungsmuster genau zustande? Und das ist, also jetzt vielleicht gerade auch noch an die jungen Kollegen, die da vielleicht auch zuhören und überlegen, ob sie da einsteigen sollen. Das ist am Anfang, natürlich muss man ein bisschen was lernen wieder und auch Anatomie wieder neu lernen und funktionelle Anatomie. Aber es ist eine unglaublich spannende Herausforderung, finde ich. Und es ist jetzt, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen high-end und kompliziert, aber Man kann da auch mit den einfachen Fällen einsteigen und kommt da sehr gut in die Therapie rein. Zum Beispiel diese Spastikpatienten mit den Schmerzen bei einer klassischen Beugespastik. Das ist wirklich ein No-Brainer. Sehr einfach auch von der Analyse und von der Behandlung. Das kann man schon fast standardisiert machen, ohne da jetzt groß individuell auf den Patienten einzugehen. Also man kann da auch sehr gut in die Therapie reinkommen. Das ist nicht so kompliziert immer, ja.
Lass uns da ruhig nochmal bleiben, weil wir haben tatsächlich, glaube ich, auch viele jüngere Zuhörer. Wie kommt man dahin, dass man eben ja Botox-Spezialist wird und sich da eben auch weiterbildet? Wie macht man es strategisch am besten, wenn man sich dafür interessiert?
Also um korrekt zu bleiben, sollten wir vielleicht bei Botulinumtoxin. Ja. Botox ist ja nur das Tempotaschentuch der Medikamente. Also wie kommt man rein in die Therapie? Es ist ja mittlerweile erstaunlicherweise vor einigen Jahren jetzt in die Facharztweiterbildung aufgenommen worden. Ich gebe mal die Wette ein, dass es ähnlich ist, wie ich leider auch noch keine Thoraxdrainage in meinem Leben gelegt habe, aber das steht auch in meinem Facharztzeugnis drin. So wird es wahrscheinlich demnächst ablaufen. Das heißt, was es aber durchaus gibt, ist über den Arbeitskreis Botulinumtoxin viele, und das ist durch Corona jetzt sehr gepusht worden, Online-Fortbildungen, wo man sich jetzt auch wirklich erstmal einen Grundstock durch Webinare und durch Online-Seminare ganz leicht aneignen kann. Und was jetzt das andere auch ist, ist, dass in der Community, und da habe ich versucht, wegweisend auch mitzuhelfen, dass wir einfache Konzepte entwickeln für die jungen Kollegen, die einsteigen wollen. Also beim Thema Spastik, aber auch beim Thema zervikale Dystonie haben wir jetzt ein neues 3x3-Konzept gemacht und so weiter. Also schauen Sie dann mal auf die Homepage vom Arbeitskreis, gucken Sie sich die entsprechenden Fortbildungen an, und es ist wirklich nicht so einfach, nicht so schwierig, da reinzukommen.
Prima. Könnten wir auch in die Shownotes stellen für die Folge, dass man da den Arbeitskreis auch leichter findet. Jetzt hört man ja häufiger, dass das Ganze nicht unbedingt so lange anhält, wie man sich das wünscht, häufig als Patient oder auch als Arzt. Was kann man dazu sagen? Wie lange hält das? Und wie ist es dauerhaft eben mit der Wirkung von Botulinumtoxin?
Also es ist schon so, dass die Wirkung relativ stabil bei 3 Monaten liegt. Komischerweise jetzt so auch über die 3 Indikationen oder Hauptindikationen, die ich auch genannt hatte, hinweg. Bei der Blase ist es ein bisschen anders zum Beispiel. Da wirkt es oft langsamer, deutlich länger. Bei denen ist es wirklich teilweise so, dass die Patienten irgendwie so wie mit der nach der Uhr gestellt, so eine Woche vor, bevor sie dann nach 3 Monaten wiederkommen, merken, jetzt wird es wieder schlechter. Und dieses leichte Schlechterwerden finde ich persönlich immer gut, weil ich denke immer so, da können die Muskeln auch mal wieder ein bisschen durchschnaufen. Das ist, finde ich, eigentlich ganz angenehm, auch wenn dann die Patienten wieder mehr Beschwerden haben. Aber ehrlicherweise, es ist am Anfang, sind die Schwankungen relativ groß. Also sagen wir mal, der Honeymoon-Effekt der ersten Behandlung ist natürlich groß, das Nachlassen dann ein bisschen deutlicher. Und je häufiger man diese Behandlungen macht, desto eher kommt man in so eine Art Steady State rein. Und es funktioniert, also ich sage mal echt bei 90% der Patienten wirklich sehr, sehr gut. Bei manchen muss man mal das Intervall ein bisschen verkürzen, aber die meisten kommen erstaunlicherweise passend exakt zu unserem niedergelassenen Quartalsrhythmus quasi, ja, wo sie dann sagt, eine Behandlung im Quartal ist natürlich das, was wir gerne machen wollen, passt eigentlich wirklich sehr gut. Und was die Langzeitwirksamkeit angeht, gibt es mittlerweile wirklich sehr gute Studien, auch zu den Antikörpern und so weiter. Und das war mal ein Thema so in den späten 90er, Anfang der 2000er. Aber die Hersteller haben da nochmal nachgelegt, haben nochmal die Aufreinigung nochmal besser gemacht. Man hat auch quasi von den Injektionsprotokollen her auch das nochmal nachgeschärft. Und insgesamt ist dieses Antikörperthema, also was dann dazu führt, dass man dann quasi für immer einen Wirkverlust von dem Medikament hat, dieses Antikörperthema ist eigentlich wirklich als gering anzusehen. Zudem gibt es natürlich auch noch so ein komplexfreies Produkt, das Xeomin zum Beispiel. Das hat bis jetzt noch gar keinen einzigen Patienten meines Wissens gezeigt, wo jemand einen Antikörper gegen das spezifische Produkt irgendwie erzeugt hätte. Also das Thema ist eigentlich raus, Gott sei Dank, ja.
Oh, das ist interessant, dass du das so sagst. Ich hätte jetzt tatsächlich noch so abgespeichert, dass das wirklich ein Problem ist mit den Anti-Drug-Antibodies, aber du sagst so, das ist gar nicht mehr so das große Thema.
Es gab früher mal Typ B, und warum auch immer, das B ist viel immunogener und das ist aber auch vom Markt runter. Also bei Typ B konnte man die Uhr danach stellen. Nach 2 Jahren hatten die alle Antikörper. Und bei A hat sich das Problem, also ich mache dann immer wieder, gibt diese EDB-Tests, nennen wir das. Man macht eine Peroneus-Neurographie, spritzt ein bisschen Botulinumtoxin rein und schaut dann, ob die Amplitude weg ist nach 4 Wochen. Den mache ich immer als Antikörpertest und ich hatte, seit ich in der Praxis bin, noch keinen positiven, auch wenn ich es manchmal so vermutet hatte, aber es hat sich nie bestätigt.
Okay. Und ab wann kann man eine Wirkung erwarten, wenn du das erstmalig anwendest?
Ja, es dauert schon so 2-3 Tage, bis das aufgenommen ist. Dann geht es so langsam los und der Peak ist so nach einer Woche, kann man sagen, ist die volle Wirkung da und hält sich dann, wie gesagt, ganz gut. Ja.
Und nochmal, um das ganz klar zu machen, bei fokalen Dystonien ist es das absolute Mittel der Wahl. Also das ist auch das, was man als allererstes empfehlen soll, muss, wenn man so einen Patienten sieht in der Praxis, oder?
Das ist absolut so. Also klar gibt es jetzt noch Medikamente, aber ehrlicherweise, ja, wer schon Trihexyphenidyl, also ein zentrales Anticholinergikum, langjährig einnehmen, da ist ja, also Acetylcholin hat auch was mit Alzheimer und so weiter zu tun. Also das will kein Mensch. Tetrabenazin ist mit Depressionen wirklich ein Riesenproblem, finde ich. Also die Nebenwirkungen sind hoch und die Wirkung ist gerade bei den fokalen Dystonien, also nicht bei den generalisierten, aber da ist auch die Wirkung begrenzt. Ist also allenfalls als leichtes Add-on beim Blepharospasmus mache ich manchmal bei älteren Patienten so ein bisschen Atane, Parkopan dazu, aber ganz klar erste Wahl. Und vielleicht noch, weil ich es vorhin schon erzählt habe, kleine Anekdote. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte eben so einen dystonen Kopftremor. Die hat dann natürlich eine tiefen Hirnstimulation bekommen irgendwann, weil wir haben das nicht unter Kontrolle gekriegt damals, vor 15, 20 Jahren schon ist das her. Und das ist natürlich schon auch eine gute Option. Bei den hereditären generalisierten Dystonien natürlich ist es von der Studienlage exzellent. Also da ist es sowieso klar. Aber das kann man schon mal auch mal gerade bei einer tremorösen myokloniformen Dystonie auch mal anwenden. Und die hat dann die tiefen Hirnstimulation gekriegt, dann wurde der Tremor granatenmäßig besser und leider hat dann halt die DBS so im Verlauf der Jahre die Wirkung wieder verloren. Und das Coole war, dass in der Zwischenzeit das, was ich vorhin mit diesem EMG-Mapping beschrieben habe, also das sophisticated Assessment von den Muskeln hat sich erfreulicherweise in dem Zeitpunkt so verbessert, dass ich die dann wieder behandelt habe und dann hat es funktioniert mit dem Botulinumtoxin. Also wir haben offensichtlich erhebliche Fortschritte gemacht und können jetzt bei den fokalen Dystonien sind wir wirklich head-to-head mit auch tiefen Hirnstimulation und solchen Dingen.
Dann lass uns mal zur Spastik gehen, weil da ist ja so ein bisschen Botulinumtoxin, in der Konkurrenz auch mit medikamentösen anderen Methoden. Wo ist das am besten platziert? Oder vielleicht auch mal die Frage, machen wir es zu wenig in der klinischen Praxis, das Angebot für Botulinumtoxin?
Also das ist jetzt so ein bisschen mein Lieblingsthema. Da kriege ich immer schon ein bisschen Kloßgefühl im Hals, wenn ich anfange, drüber zu reden, weil also man muss mal, wenn man mal die Prävalenzen durchrechnet von Patienten mit Schlaganfall und man weiß aus Studien, die wirklich einen Schlaganfall hatten, also mit einem strukturellen Läsion im MCT, MRT und so weiter, die kriegen eigentlich zu 30-40% wirklich eine relevante Spastik. Und die gehören ja auch behandelt letztendlich. Und was in Deutschland passiert, ist, das ist in der Neurologie, diese Spastikpatienten nach Schlaganfall, das sind so 500 pro 100.000. Ich weiß nicht, weißt du MS auswendig, aber es ist weniger meiner Meinung nach, oder?
Also Schlaganfall wäre mehr als MS, definitiv.
Ja, genau. Also das heißt, wir haben eine Patientengruppe, die ist größer als MS, größer als Parkinson.
Ja.
Und jetzt haben wir eine Erstlinientherapie. Das ist in der Leitlinie, steht es ganz klar drin, bei Spastik nach fokaler Spastik nach Schlaganfall, Therapie der ersten Wahl, beste Studienlage und so weiter. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Kollegen in Deutschland, die Behandlung anbieten. Also jeder behandelt Parkinson, jeder behandelt MS, aber niemand behandelt die quasi eine der größten Patientengruppen mit der Leitlinientherapie der ersten Wahl. Das ist ja, ich bin jetzt kein Bild-Zeitungsredakteur, aber ich bin mir sicher, die könnten da eine coole Schlagzeile draus machen. Das wäre ja quasi schon fast skandalös. Und das ist schon so eine Versorgungslücke, die mir wirklich angesichts dieses krass tollen Feedbacks, was ich von manchen Patienten bekomme, Die sagen, die haben alle in der Corona-Krise gesagt, Herr Dr. Schramm, passen Sie auf sich auf, wir brauchen Sie so unbedingt, Sie dürfen auf keinen Fall, Sie müssen, also das war wirklich krass, wie die an mir gehangen waren, welche Angst die hatten, dass ich als Therapie wegbreche. Und wenn das so gut ist und so gut funktioniert, und da kann man vielleicht nochmal von der Wirkung her nochmal, kann ich noch 2, 3 Sätze vielleicht noch nachher noch zu sagen, wenn das so gut funktioniert, verstehe ich es einfach berufspolitisch nicht, warum das nicht ganz klarer Standard für jeden niedergelassenen Neurologen ist. Und ich hoffe, das ändert sich dann auch irgendwann.
Ja, man hört ja immer so im Prinzip, dass es doch größere Muskelgruppen sind, die auch betroffen sind, komplexere Bilder, komplexere Muskel, Symptome, die dann einfach auch zu viel Masse erfordern. Kannst du das mitgehen oder dieses Argument?
Nee, würde ich überhaupt nicht sehen. An der oberen Extremität reichen die zugelassenen Dosierungen wirklich aus, um da einen ordentlichen Impact zu haben. Am Bein ist sowieso nur Spitzfuß, sage ich mal, zugelassen. Also so Plantarflexion, Supination, Zehenbeugung. Das sind die proximalen Muskeln gar nicht zugelassen. Da wissen wir noch zu wenig, ob wir dann fürs Gehen, also wirklich im Sinne einer funktionellen Verbesserung, nicht deutlich mehr hinbekommen könnten, wenn wir auch proximale Muskeln spritzen dürften und würden. Aber so insgesamt ist es eigentlich ausreichend. Also man kann schon krass viel bewirken mit den zugelassenen Dosen und mit den zugelassenen Indikationen auf jeden Fall. Und die Wirksamkeit ist wirklich exorbitant. Bei der Spastik haben wir sowas, also es ist wirklich in großen Studien gezeigt, multizentrisch, so eine Zielerreichungsquote von 80%, Patientenzufriedenheit, 2/3 sehr zufrieden, 1/3 zufrieden, 3% nicht zufrieden. Da kann man jetzt mal irgendwie Number Needed to Treat von Amitriptylin und Gabapentin und was auch immer mal dagegen halten. Das funktioniert wirklich erstaunlich gut.
Ja gut, das ist ja auch nicht so wahnsinnig effektiv, muss man sagen. Ne? Wie sieht's denn mit einer potenziellen prophylaktischen Wirkung davon aus? Also kann man damit vielleicht auch Spastikentwicklung verhindern? Weil ich meine, es braucht ja meistens auch so nach so einem Inzidenten, Ereignis, eine gewisse Zeit, bis sich Spastik voll entwickelt. Also hat es unter Umständen Sinn, da schon früher einzusteigen, bevor jetzt das Vollbild da ist?
Das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Also cool, dass du da so weit denkst, auch irgendwie als jetzt nicht der, der im Thema drin ist. Aber es ist wirklich so, man sieht immer wieder, dass Patienten, wenn die wirklich sehr frühzeitig behandelt worden ist, dass die gerade so junge Patienten oft dann nur so 1, 2 Behandlungen brauchen und man hat das Gefühl, dass sich das Muster quasi in eine andere Richtung entwickelt, dass also quasi nicht diese massive klassische Beugespastik dann bei rauskommt. Wahrscheinlich, weil die dann früh Möglichkeiten hatten, auch so die antagonistischen Muskeln wieder etwas besser zu trainieren und so weiter. Und diese frühe Behandlung ist wirklich also ganz heißes Thema. Das Problem bei uns in Deutschland ist, dass quasi die Reha-Kliniken ein Problem haben mit den Medikamentenkosten.
Also ja, logisch.
Wenn die das machen, dann geht das von ihrem Budget runter, so Pi mal Daumen. Die haben schon irgendwelche Deals gefunden, aber viele sind halt total zurückhaltend, weil das einfach halt hohe Kosten sind. Und gerade diese erste Behandlung in der ersten Reha-Phase wäre halt das, was wirklich reinknallt und wahrscheinlich Langzeit, und da gibt es auch erste Studiendaten ganz klar dazu, dass das Long-Term-Outcome vom Behandlungsbeginn anfängt. Und wir sind viel zu spät dran und das ist leider extrem schade, ja.
Aber das ist doch irgendwie ein Appell, dass wir uns da vielleicht doch gerade für die Spastik noch mehr drum kümmern müssen um das. Axel, ich habe so zum Abschluss noch eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ich meine, jetzt außerhalb der Neurologie ist ja Botox in aller Munde für kosmetische Anwendungen. Da kommt immer ja diese Geschichte mit den Spiegelneuronen, dass man also unter Umständen, wenn man kosmetisch gebotoxt wird, sage ich jetzt mal, dann irgendwie Gefühle nicht mehr so gut letztlich aufnehmen kann, Empathie verliert. Ist da was dran an der Geschichte?
Ja, 100%ig. Also wir wollten genau diese Studie machen. Also wir waren eigentlich schon kurz davor. Wir hatten so Morphing-Videos gemacht. Also wo man quasi neutraler Gesichtsausdruck, dann ärgerlicher Ausdruck. Und dann quasi macht es der Computer so ein kontinuierliches Video. Und man muss dann quasi auf den Knopf drücken, wann man die Emotionen erkennt. Also wir hatten schon diese technischen Vorarbeiten gemacht und unser Ziel war jetzt zu sagen, wenn wir Patienten diese Zornesfalte spritzen, können die dann schlechter negative Emotionen wahrnehmen und hoffentlich, also die Hypothese wäre gewesen, ja, ist schlechter wegen der Facial Feedback Hypothese. Und wenn wir ihnen die Krähenfüße, also die Lachfalten wegspritzen, dass sie dann Probleme haben, diese positiven Emotionen besser wahrzunehmen. Und da kamen uns Psychologen voraus, also kamen uns zuvor mit der Studie, und die haben das gemacht mit einem Parameter, der im Vergleich zu dem, was wir mit den Videos vorhatten, wirklich lausigst ist. Nämlich, also nicht lausig, aber der ist viel weniger sensitiv sicherlich. Die haben Leute Texte lesen lassen und haben die hinterher nach den emotionalen negativen oder positiven Emotionen gefragt und haben die Leute einmal in die Krähenfüße und einmal in die Zornesfalte gespritzt. Und das war hochsignifikant. Die Leute, die quasi die Zornesfalte gespritzt haben, konnten sich schlechter an diese negativen Inhalte in dem Text erinnern und umgekehrt. Also das ist wirklich ganz klar bewiesen, und das ist wirklich ein Parameter, der nicht sehr sensitiv ist. Also ich sag mal immer, Bild-Zeitungsschlagzeile, Ehefrau nach Botox, ich verstehe meinen Mann nicht mehr. Das wäre es eigentlich so, ne? Das ist
also
das.
Also in der Tat ist da was dran, ja.
Ich noch einen machen, ja? Was ich total wichtig finde, ist, also alle Frauen, die da draußen sich spritzen lassen aus kosmetischen Gründen, das Problem ist nicht diese grobe Emotionswahrnehmung, aber ich schaue dich jetzt hier an, und wenn ich dich anschaue, sehe ich sofort, ob du jetzt irgendwie sagst, jetzt kann aber mal das Reden aufhören, so einen leicht kritischen Ausdruck im Gesicht. Und wenn du mir das nicht mehr geben kannst, weil deine Zornesfalte weg ist, dann labere ich natürlich bis zum Ende, ja, und bis übermorgen. Und genau, das wäre wahrscheinlich jetzt auch das richtige Schlusswort. Nebenbei noch, die Depression wird kommen, bei der Depression wirkt es auch wegen der Facial Feedback Hypothese. Wenn du die Bewegung nicht mehr ausführen kannst, die ärgerliche, dann bist du ein fröhlicher Mensch. In dem Sinne.
Vielen Dank. Ja, und ich habe gelernt, dass ich mich auf keinen Fall botoxen lassen sollte, sonst wird unser Producer sauer. Axel, ich danke dir ganz herzlich für dieses wirklich sehr, sehr interessante und spannende Interview. Vielen Dank. Mach's gut. Und damit wären wir wieder am Ende des Roche-Nervennahrung-Podcasts, dem Podcast für aktive Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Den Roche-Nervennahrung-Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple oder YouTube. Bitte schaut auch in die Shownotes bezüglich der Links, die Axel im Interview erwähnt hat. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.